Podcast, der Nachrichtenpodcast für Castrop-Rauxel.
Und damit heiße ich euch herzlich willkommen zur neuen Folge des Podcasts. Ich bin Julia Segantini und heute zum letzten Mal in Vertretung für Nora Wager. Die kommt jetzt endlich aus dem Urlaub wieder und ist ab nächster Woche wieder für euch da. Ich habe heute wieder zwei Themen für euch dabei. Als erstes spreche ich mit Fabian Hollenhorst über ein Thema, das ich selbst bearbeitet habe. Da geht es um Plagiatsvorwürfe gegen Mirsad Freiberg. Die kennen viele in Castrop-Rauxel vor allem als Immobilienmogul oder auch als Meister der Shaolin-Schule. Mit Tobias Weckenbrock spreche ich danach über die Pläne von Castrop-Rauxel für die Vorweihnachtszeit. Denn, ihr habt es vielleicht schon gehört, ab ins Zelt wird's nicht mehr geben, dafür aber ein Alternativprogramm. Jetzt geht's erstmal in die Kurznachrichten. Einigung. Das junge Unternehmen für Lagerräume Storebox hat sich mit Nils Bettinger geeinigt. Nachdem der nämlich vor kurzem ein Datenleck bei Storebox entdeckt hatte, durch das er alle Schlösser der Castropper Lagerräume öffnen konnte, bezeichnete Storebox ihn als Hacker. Das wollte Bettinger sich nicht bieten lassen. Er bekam Recht und eine, wie er sagte, etwas halbherzige Entschuldigung. Zeitreise. Mittelalter-Fans, aufgepasst! Am 14. und 15. Oktober findet auf dem Markt ein Mittelaltermarkt statt. Da gibt es dann Ritter- und Schwertkämpfe, Stände mit typischen Mittelaltersachen, deftiges Essen und Musik. Und zwar nicht nur Klänge aus dem 14. Jahrhundert, sondern auch zwei Songs, die zu neuen Hymnen für Castrop-Rauxel werden könnten. Islam. Die türkisch-muslimische Gemeinde in Castrop-Rauxel bekommt ein neues Gotteshaus. Bis heute ist die Moschee in einem Hinterhof versteckt. Das neue Gemeindezentrum ist schon seit 2012 in Planung, als die Gemeinde das Barlow-Gelände dafür kaufte. Bis zu 300 Gläubige sollen in der neuen DİTİB-Moschee Platz finden. Und dann legen wir gleich mit unserem ersten Thema los und dafür muss ich mein Mikro direkt abgeben. Mein Kollege Fabian Hollenhorst, der befragt mich heute zu einem Thema, das ich geschrieben habe.
Julia, zum Glück haben wir zwei Mikrofone, also musst du es nicht abgeben, aber du hast dich für uns um das Thema der Plagiatsvorwürfe gegen Mirsad Freiberg gekümmert. Deine Unizeit liegt am kürzesten zurück, also haben wir das Thema an dich abgetreten und du hast zu dem Vorwurf recherchiert. Sag uns doch mal, wie kam es überhaupt dazu?
Genau, das liegt schon ein paar Wochen zurück. Da haben wir anonym ein Gutachten zugeschickt bekommen per Mail. Und zwar ist das ein Gutachten, das diese Person in Auftrag gegeben hat, nämlich an Plagiatsgutachter. Man kann die einfach kontaktieren und dann schreiben die ein solches Gutachten. Und das Fertige haben wir dann eben per Mail zugeschickt bekommen.
Genau, wir sind uns natürlich nicht sicher, ob der Mann, die Frau, die uns das zugeschickt hat, das auch in Auftrag gegeben hat. Auf jeden Fall hatte er dieses Gutachten.
Das kann genau, man, deswegen sind wir davon ausgegangen, dass das auch der Auftraggeber oder die Auftraggeberin war.
Wer ist denn überhaupt Mirsad Freiberg? Vielleicht fangen wir so mal an. Viele kennen ihn, viele aber vielleicht auch nicht.
Genau, damit haben wir uns ja ganz viel beschäftigt. Ich habe da einen ganzen Text zugeschrieben, denn Mirsad Freiberg ist eine sehr an sich schon komplexe Person irgendwie, weil er super viele Sachen gemacht hat. Also der ist schon vor 15 Jahren aufgefallen, hat er Schlagzeilen gemacht, weil er mal ebenso in 3 Semestern ein SOWI-Studium abgeschlossen hat mit einem Diplom. Das dauert normalerweise 12 Semester. Und die Uni Bochum, da hat er studiert, die war davon begeistert. Also da sprach man davon, dass das in die Annalen der Universität eingeht. Und der hat da sehr, sehr großen Eindruck gemacht. Und dann hat er nochmal eben in 10 Monaten einen Doktortitel hinterhergeworfen an der Uni Jena.
Und dann ist er in Castrop-Rauxel mehr und mehr in Erscheinung getreten. So las ich in deinem Bericht. Ich war zu der Zeit auch noch nicht hier. Wir kennen natürlich Mirsad Freiberg. Er hatte seine Finger in vielen Immobilienprojekten im Spiel.
Genau.
Hat sich da aber jetzt auch zurückgezogen. Wir haben immer wieder über seine gescheiterten Pläne, dann muss man jetzt ja sagen, berichtet. Warum glaubst du, dass es Leute gibt, die ein Plagiatsgutachten gegen ihn in Auftrag geben?
Also ich glaube, das hat einfach schon sehr viel mit ihm als Person zu tun, denn diese ganze Immobiliengeschichte, die kam vielen Castrop-Rauxlern damals schon komisch vor. Da hat er ja mit Immovest, mit seinem Unternehmen, auf einmal innerhalb von 1,5 Jahren, das ist kurz, sehr, sehr viel Immobilien gekauft, vor allem an der Wartburgstraße. Er hat das Dena-Gelände gekauft und da waren ganz viele Castrop-Rauxler schon misstrauisch, weil die sich dachten, der ist doch Shaolin-Meister. Der hat doch hier eine Kampfsportschule und jetzt kauft er hier auf einmal die ganzen Immobilien. Und ich glaube, dass es da einfach schon ein großes Interesse gibt, bei so einer Person mal ein bisschen dahinter zu schauen. Was hat es mit diesem Doktortitel auf sich?
Genau, zumal bei Leuten, die dann immer mehr machen, immer mehr wollen, man natürlich auch immer mehr Fragen stellt. So geht es uns, glaube ich, allen, so geht es unseren Zuhörern auch. Jetzt soll es Antworten geben. Man muss natürlich sagen, dieses Gutachten ist erstmal ein Vorwurf. Also ihm wird vorgeworfen, seine Doktorarbeit plagiiert zu haben. Da sprechen wir gleich auch nochmal drüber. Natürlich hast du aber auch mit Mirsad Freiberg darüber gesprochen. Was sagt der denn dazu?
Genau, also das war ein Telefonat, da war ich wirklich ein bisschen aufgeregt, weil mich mehrere Kollegen aus anderen Redaktionen, aber auch aus unserer Redaktion mich wirklich vorgewarnt haben. Die haben gesagt, wenn du mit dem telefonierst, sei bloß vorsichtig. Bei dem stimmt was nicht, der ist vielleicht gefährlich, aber auch alles irgendwie sehr, sehr schwammig. Keiner wusste so richtig was. Aber trotzdem gehört das natürlich zu unserem Job, dann auch so eine Person dazu zu befragen und nicht nur über ihn zu schreiben und über ihn zu sprechen. Und ja, dann habe ich die Nummer bekommen von einem Kollegen, habe ihn angerufen und der war sehr, sehr freundlich. Der wirkte jetzt auch nicht super überrascht, als ich ihn da konfrontiert habe mit diesen Vorwürfen. Und vor allem war der super lässig. Der hat gesagt, ach nö, also mit meiner Arbeit, da ist alles tipptopp, da stimmt alles, ich mache mir gar keine Sorgen. Und ja, die Uni Jena, die den Fall jetzt wirklich prüfen will, das soll die gerne machen. Da kann ja eh nur bei rauskommen, dass da alles in Ordnung ist. Also der wirkte bisher so, als würde der sich da gar keine Sorgen machen.
Und das gehört ja auch zu einer ordentlichen Recherche dazu und wir können ja nochmal sagen, wir stehen im Austausch mit Mirsad Freiberg, eigentlich im ständigen Austausch. Wenn es was Neues gibt und er hat mir gegenüber angekündigt, er sammelt gerade alle Gutachten, Dokumente, irgendwas Belastbares und nicht Belastbares und will alles offenlegen und transparent sein und dann sich auch an uns wenden, an die Öffentlichkeit und ja reinen Tisch machen. Und er sei immer noch 1000, wenn nicht noch mehr prozentig davon überzeugt, dass an seiner Doktorarbeit und an seiner Unilaufbahn nichts falsch ist und er nirgendwo abgekupfert hat.
Ich bin ja wirklich sehr gespannt, was er dann wirklich mitbringt. Denn seine Diplomarbeit, damals von 2008 oder so, die ist irgendwie verschollen. Also die Uni Bochum hat sie nicht mehr, sagt sie zumindest. Ich glaube, die wollen da jetzt auch nochmal nachforschen. Aber das wäre auf jeden Fall interessant, wenn er die Arbeit vielleicht nochmal rausgraben könnte. Denn die Gutachter sind auch hinter dieser Diplomarbeit her.
Das ist ein gutes Stichwort. Wer sind denn diese Gutachter? Was werfen die Mirsad Freiberg vor?
Also die nennen sich Plagiatsgutachter. Im Volksmund werden die auch gerne mal Plagiatsjäger genannt. Und die bekommen entweder einen Auftrag, also ich kann da wirklich anrufen oder eine Mail schreiben und sagen, mein Nachbar, der ist komisch, der hat einen Doktortitel, aber ich glaube, da stimmt was nicht, prüft das mal, hier ist die Doktorarbeit oder hier und hier findet ihr die, prüft das mal und dann machen die das gegen Geld. Das ist dann ein Software-Gutachten, also die lassen da dann eine Software drüber laufen mit und die findet dann schon da sehr, sehr viel raus und dann können die sich halt überlegen, ob die quasi freiwillig, weil die das interessant finden, einfach nochmal ein bisschen tiefer graben. So war das jetzt im Fall von Freiberg, der Gutachter sollte nur den Band 1 überprüfen. Er hat seine Doktorarbeit nämlich in 2 Bänden geschrieben, was an sich schon ungewöhnlich ist. Und dann haben die nur mit der Software im Band 1 schon so viel gefunden, dass sie sich dachten, nee, also jetzt gucken wir uns den Band 2 noch an. Und dann hat sich rausgestellt, da ist noch viel, viel mehr plagiiert.
Du hast ja auch geschrieben oder die Plagiatsjäger haben dir ganz starke Beispiele genannt. Also hat er wirklich von Wikipedia abgeschrieben, so wie wir es vielleicht mal bei einer Hausarbeit, bei Hausaufgaben in der Schule gemacht haben?
Ja, also Wikipedia ist ein super gutes Stichwort. Das in dem Gutachten wird das sehr, sehr genau alles aufgelistet. Man hat da so eine Tabelle, man hat links das Original und rechts, wie es dann bei Freiberg ist und es ist farblich markiert, was übereinstimmt und die Blöcke sind quasi gleich. Also der hat wirklich, der ist auf Wikipedia gegangen, der hat eine ganze Passage, also so sagt es das Gutachten, eine Passage rauskopiert, in seine Arbeit reinkopiert und man kennt ja bei Wikipedia hat man dann immer noch diese blauen hochgestellten Fußnoten und dann klickt man da drauf und dann kommt man nach unten in die Quelle und selbst die Quelle wurde dann, also entweder die gleiche Quelle wurde auch übernommen oder er hat es ein bisschen schlauer gemacht, hat einfach eine andere Quelle angegeben, wo aber das Zitat, das nicht als Zitat markiert ist, gar nicht drin ist. Sodass, wenn sich jetzt ein sehr oberflächlicher Gutachter oder auch ein Prüfer sich das anguckt, also die Passage liest und dann auf der vermerkten Quelle nachguckt, ist es nicht der gleiche Wortlaut. Das heißt, der Prüfer denkt, ach, das sind seine Worte, weil es ja nicht genauso in der angegebenen Quelle steht. Und das nennen Plagiatsgutachter das garnierte Plagiat, weil man eben das Plagiat garniert mit einer anderen Quelle. Aber manchmal hat er auch wirklich ganz stumpf Copy-Paste gemacht.
Gut, das ist jetzt erstmal der Sachstand, wie wir ihn heute Stand jetzt haben. Wie geht's für Mesat Freiberg weiter? Was blüht ihm, kann man ja eigentlich fragen.
Das wird sich jetzt noch herausstellen. Also die Uni Bochum, wo er sein Diplom geschrieben hat, die sind an der Sache dran, weil die, als wir die kontaktiert haben, haben die uns auch geantwortet und haben sinngemäß gesagt so, wir gucken mal, ob dann beim Diplom nicht auch schon, weil jetzt finden die natürlich verdächtig, dass der da so sehr, sehr schnell fertig geworden ist. Ich glaube, denen ist das auch etwas unangenehm, dass sie den so da abgefeiert haben damals als der Turbo-Student. Und die Uni Jena, ja, die wird den Fall jetzt prüfen. Also die schauen sich das dann auch nochmal genauer an. Es gibt da verschiedene Faktoren, wonach dann ein Fakultätsrat das abwägt. Und dann kann es sein, dass Mirsad Freiberg der Doktortitel aberkannt wird. Die Gutachter haben übrigens gesagt, es ist der sonnenklarste Fall, den wir jemals hatten. Es ist das umfangreichste Gutachten, das wir jemals geschrieben haben. Und wenn der Doktortitel nicht aberkannt wird, dann wissen die auch nicht mehr.
Welche Folgen das dann für ihn in seiner beruflichen Laufbahn, die ja noch weiter fortgesetzt ist, so ist mein aktueller Stand, dann genau hat, das wird Mirsad Freiberg uns dann vielleicht im persönlichen Gespräch erklären können. Da könnten wir jetzt nur spekulieren.
Genau, das wissen wir ja allein schon deshalb nicht, weil wir gar nicht wissen, wie er sich jetzt umtreibt beruflich, was er macht. Er hatte ja immer schon irgendwie zig Unternehmen so halb am Laufen oder auch nicht und man wusste auch immer nie, wo ist er jetzt überhaupt noch drin und wo nicht und dementsprechend weiß man auch überhaupt nicht, was er jetzt noch macht und was nicht. Er bleibt eine sehr ominöse Gestalt.
Sehr gut. Abschließend vielleicht nochmal zur Einschätzung von dir. Was sind das für Menschen, die diese Gutachten erstellen? Was sind das für Gutachter? Wo kommen die her? Und was machen die, wenn sie nicht gerade die Diplomarbeit von Mirsad Freiberg suchen und seine Doktorarbeit untersuchen?
Das sind Professoren teilweise. Also geschrieben hat das Gutachten jemand namens Werner Schrittesser. Der unterrichtet auch ganz normal und der ist im Team von Dr. Stefan Weber. Und Dr. Stefan Weber, der ist der bekannteste Plagiatsjäger im deutschsprachigen Raum. Und der hat da so ein Team um sich und die haben schon allerlei Leute auffliegen lassen. Also der Bahnchef von Österreich zum Beispiel. Dann Stefan Weber war der Erste, der in seinem Blog geschrieben hat. Ja, übrigens, Annalena Baerbock in ihrem Buch, die und die Stelle ist plagiiert, die und die Stelle ist plagiiert. Und man muss ja sagen, dass diese Plagiatsaffäre um Annalena Baerbock ja einen riesigen Einfluss auf ihre Karriere hatte. Und ja eigentlich, wenn man es mal so nimmt, viele sagen, diese Plagiatsaffäre hat sie ihre Rolle als Bundeskanzlerin gekostet. Insofern kann man ja wirklich sagen, solche Plagiatsjäger, die können wirklich einen gigantischen Einfluss haben.
Alles klar. Danke für diese gut recherchierte Geschichte, die auf jeden Fall uns noch sehr, sehr lange begleiten wird, in welcher Form auch immer. Wir machen weiter mit Mirsad Freiberg. Wir bleiben natürlich auch dran, was die Uni Jena, was die Uni Bochum sagen. Und wenn wir mehr wissen, werden wir es berichten. Danke,
auf
Julia.
Auf jeden Fall. Dankeschön. Tobi, es ist noch September und trotzdem sprechen wir quasi schon über Weihnachten. Tobi,
endlich,
erzähl
oder?
Mal, warum kann meine Mama dieses Jahr nicht ins Adventszelt auf den Kastropper Marktplatz?
Es gibt keins. Okay, also vor 20 Jahren, im Jahr 2002 gab es das zum ersten Mal und es war ein absoluter Renner und eine Erfolgsgeschichte, die hier geschrieben wurde. Das satirisch-kulinarische Adventszelt unter dem Motto Ab ins Zelt ging es dann immer so von Mitte November bis, ja so eigentlich nach Weihnachten, fast jeden Abend, da ging es rund. Also auf der Bühne gab es viel Comedy-Programm oder Musikprogramm oder auch beides und eigentlich war das in den ersten 15 Jahren immer sehr voll.
Ja, ich habe ja gerade schon meine Mama erwähnt, die ist wirklich jedes Jahr aus Mal nach Kastrop dafür gefahren und als ich gesagt habe, Mama, ich arbeite jetzt in Kastrop-Rauxel, hat sie gesagt, ach, da wo immer das Adventszelt ist. Es war ja wirklich über die Stadtgrenzen
Marke.
Hinaus ein Erfolg.
Absolut Marke, genauso wie Kastrop kocht über, da sind zwei Veranstaltungen, da denkt man so, ja, Stadtfeste und so, aber das sind wirklich Sachen, die haben gezogen. Und jetzt gibt es keins mehr, weil sich der Hauptveranstalter dieses Adventszelts gesagt hat, macht da nicht mehr, Bubi Leuthold. Und er macht es nicht mehr, weil er in den letzten Jahren miese gemacht hat mit diesem Zelt. Und er sagt eigentlich, Corona hat mich gekillt.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Jetzt müssen wir ja nicht in Castrop-Rauxel auf Adventsstimmung verzichten. Es gibt eine Alternative. Wie sieht die denn aus?
Es gibt kein Zelt, aber es gibt eigentlich den Rest, so wie auch im letzten Jahr. Also es gibt eine Weihnachtsscheune, das ist so auch für Castroper Altstadtverhältnisse schon so ein etabliertes Ding. Das stellt immer die Schaustellerfamilie Philipp aus Henrichenburg in der Altstadt auf. Und im letzten Jahr, da hatten wir ja die Energiekrise und da stand eigentlich das Zelt, das war immer super beheizt, was für ein Zelt im Winter ehrlich gesagt heutzutage auch sehr fragwürdig
das
ist.
Das stimmt.
Das ging nicht, weil man ja gar nicht wusste, wie sieht's überhaupt mit Gas aus, wir müssen sparen und so weiter. Und darum hat man dann entschieden, Bubi Leutheu zusammen mit, ja, ich sag mal auch mit der Stadt, in Absprache mit der Stadt, ein offenes Zelt anzubieten und ab ins Zelt Open Air zu veranstalten.
Und das hat nicht so gut funktioniert.
Genau, es gab nicht so das optimale Wetter, es gab eine sehr, sehr kalte Woche im vergangenen Dezember, da kam
und da
kaum
will man
einer.
Halt drin sitzen, ne?
Und wenn es nicht kalt war, dann gab es regnerische Tage und so, also das hat alles nicht so gut funktioniert. Gut funktioniert hat aber die Scheune. Also die war ja direkt daneben. Die hatten es auch sehr, sehr lauschig eingerichtet. Also dann geschmückt, dann gibt es zu essen, zu trinken. Kennt man, wünscht man sich, will man auch so. In Castrop-Rauxel hat sich über Jahrzehnte da so irgendwie etabliert. Und das war einfach schöner. Und davor hatte die Familie Philipp dann noch so ein paar Stehtischchen aufgestellt vor dieser Scheune. Und irgendwie war das bessere Angebot. Mhm. Man konnte von da noch so auf die Bühne schauen und auch so die Musik so im Hintergrund mit genießen. Direkt nebenan war der wunderschön verkleidete, beleuchtete Reiterbrunnen, auch wenn er damals keinen Kopf hatte, aber das war so schön von der Lichterkette umhüllt, das konnte man fast gar nicht sehen. Also letztlich war die Scheune eigentlich letztes Jahr das viel, viel erfolgreichere Angebot. Und das ist natürlich für einen Zeltbetreiber wie Bubi, der auch den Koch im Zelt hatte, der natürlich auch sein Bier da verkaufen will, ist das natürlich eine Katastrophe eigentlich.
Klar, das verstehe ich. Also ich meine, Weihnachtsdorf oder Adventsdorf soll das jetzt heißen. Mhm. Das klingt ja auch schön, aber das Besondere eigentlich an dem Programm von Bubi war ja eben das Live-Programm. Es gab ganz viele Künstlerinnen und Künstler, die auf der Bühne standen. Wird es das jetzt in anderer Form auch geben?
Ja, und zwar zweifach. Das ist jetzt so ein bisschen der Gag in diesem Jahr. Denn Bubi hat gesagt, er macht es nicht mehr, hat einen fünfstelligen Miesebetrag in den letzten 2 Jahren gemacht und sagt, dieses Risiko will er nicht mehr eingehen.
Verstehe ich.
Zieht sich zurück und sagt, ich veranstalte das jetzt einfach bei mir im Biergarten. Ich kenne die Künstler, ich habe das Netzwerk aufgebaut. Also wirklich, der ist befreundet mit vielen von denen und sagt uns gegenüber, die würden anklopfen, die würden fragen, ja, was ist jetzt hier mit satirischer Adventskalender, wann darf ich auftreten? So, das glaube ich ihm auch, nehme ich ihm ab, weil er einfach sehr, sehr gut vernetzt ist.
Das glaube ich
Kreisen.
Auch sofort, ja.
Und die wollen bei ihm auftreten.
Mhm.
Und auf der Bühne, auf dem Marktplatz sollen ja aber auch Leute auftreten. Und da ist es jetzt also, die Familie Philipp ist jetzt nicht unbedingt so super vernetzt in der Künstlerszene, weil es eigentlich gar nicht so ihr Metier ist. Die haben Karussell, die haben Buden, die haben ihre Scheune, ein paar Stände und so, können das auch alles toll, sind auf diversen Märkten immer da. Aber so mit Bühnenprogrammen haben die selbst eigentlich wenig Erfahrung.
Mhm.
Und darum, und auch weil die Stadt natürlich daran interessiert ist, dass zu Weihnachten in der Altstadt irgendwas ist, hat man jetzt gemeinsam entschieden, wir machen das zusammen. Wir organisieren da was, wir suchen auch mit bei Bands aus, wir gucken, ob wir auch Comedians bekommen. Und dieses Programm soll dann umsonst und draußen sein. Ne?
Okay.
Also ist durchaus attraktiv. Aber man hat auch ganz offen gesagt, am Montag, als die Stadt relativ plötzlich und für uns auch nicht absehbar damit rausgekommen ist, hat gesagt, ja, da, also ja, das Künstlerprogramm können wir noch gar nicht so genau sagen. Da sind wir in Absprache. Wir haben auch schon ein paar Leute, sagen aber noch nicht wer. Und es fehlen aber auch noch Künstler. Also da ist man jetzt relativ offen noch auf der Suche, hat aber natürlich ein paar Asse im Ärmel, zum Beispiel dadurch, dass im Stadtmarketing Steven Welz mitarbeitet. Der ist selbst Künstler, spielt selbst in 2 Bands, kennt alle Bands aus Castrop-Rauxel gefühlt auch persönlich und hat darum da natürlich jetzt auch Drähte und versucht da so sein Netzwerk dann zu spielen, um eben auch für den Altstadtmarkt wieder ein Bühnenprogramm auf die Beine zu stellen.
Ja, also Bubi wollte sich das finanzielle Risiko bei der Sache nicht mehr antun. Das heißt, wer trägt das denn dann jetzt?
Also jetzt muss man noch eine Sache vorwegschieben. Bubi hat mit Ab ins Zelt auch immer schon auf Sponsoren gesetzt. Es gab da immer so ein Festprogramm, so ein richtiges Heft, das wurde gedruckt, also auch hochwertig. Und da waren immer sehr, sehr viele Anzeigen drin. Und diese Unternehmen, viele aus der Stadt, weiß nicht, Anwaltskanzleien, aber auch so, ich weiß nicht, Sparkasse und also einige potente Geldgeber, die sich auch sehr so fürs Programm in der Stadt immer auch einsetzen, das muss man denen auch zugutehalten, haben sich da also auch mit Geldbeträgen engagiert. Zusammen mit dem Eintritt, den man im Zelt zahlen musste, bis aufs letzte Jahr, wo es offen war, hat sich das dann am Ende doch immer irgendwie auch finanziell getragen.
So, und die sind jetzt auch wieder mit im Boot? Oder
das ist jetzt die Frage, was machen die Sponsoren? Bleiben die jetzt Bubi treu, weil sie hören, ach guck mal, ab zur Tante, das gleiche Programm, kenne ich schon, mache ich mit, Bubi, cooler Typ, auf geht's, da gehen auch sicherlich viele Leute hin, die so Bruno Günner Knust als Künstler lieben oder Lioba Albus oder solche Comedians, die irgendwie Jahr für Jahr hier im Zelt aufgetreten sind mit lustigen Programmen, die also geschätzt und geliebt sind, auch Seven Cent gehören dazu oder die Florians, das sind so, oder die Kellerband, das sind eben so Bands, die dann auf der Bühne das Programm an den Wochenenden gespielt haben, so, und die sind jetzt bei Bubi nach wie vor im Boot und die Frage ist jetzt, was machen die Sponsoren? Sagen sie, oh, ich halte Bubi die Treue oder sagen sie, nee, eigentlich Weihnachtsmarkt, das gehört hier in den Ortskern, in den Stadtkern, das gehört hier auf den Marktplatz. Da ist jetzt die Stadt ganz offensiv nach vorn geprescht und hat gesagt, wir suchen Sponsoren. Meldet euch mal bei Ingo Böhmer, das ist ein PR-Unternehmer, der hat hier eine PR-Agentur und der sammelt jetzt also da offensichtlich Geldgeber ein, die sagen, ich bin bereit, für den Weihnachtsmarkt hier in der Stadt ein bisschen was hinzulegen, damit auch da wieder ein schönes Programm ist, damit das hier wieder heimelig und schön wird im Herzen der Stadt.
Tobi, stell dir eine Frage, die hat eine gewisse Brisanz. Du weißt warum. Was passiert denn, wenn die jetzt keine Sponsoren finden oder zu wenige? Wer bezahlt das Ganze dann?
Genau, da hat die Stadt erstmal nicht mit offenen Karten gespielt. Wir haben das dann aber jetzt nachträglich rausbekommen. Also wir haben auch darüber berichtet. Wir haben geschrieben, dass wir es irgendwie etwas seltsam finden, dass die Stadt das nicht sofort mit kundtut. Und haben den Bürgermeister darum offen, öffentlich in einem Kommentar angefragt. Sonst fragen wir oft über eine Presseanfrage an die Pressestelle. Hier haben wir es mal offen getan, weil wir das schon ein bisschen verwunderlich fanden. Und die Antwort lautete, die trägt der Gastronom.
Ja, die Anfrage, die öffentliche, ist nicht so gut angekommen im Rathaus.
Ja, das stimmt. Ja, da hat Bürgermeister Krawan ja dann selbst bei Facebook geschrieben, dass wir das ja, warum wir nicht einfach fragen und so. Und dann haben wir ein bisschen erklärt. Also wir sind da schon ein bisschen öffentlich angegangen worden von ihm. Das haben wir jetzt eigentlich aber schon wieder, also zumindest intern beigelegt. Wir haben auch in der Facebook-Diskussion mitkommentiert und versucht zu erklären, warum wir so vorgegangen sind. Sind da also einigermaßen transparent mit umgegangen und ich denke, ja, ich habe mit Frank Philipp ja gesprochen, das ist der Betreiber des Haus Hölter in Henrichenburg und eben aus dieser Schaustellerfamilie, die haben auch dieses Kinderkarussell und so ein paar Buden und so und der hat gesagt, ja, stimmt, das finanzielle Risiko, das trage ich und ich glaube, er hat ja ein bisschen Rückenwind dadurch, dass er letztes Jahr hier am Markt, glaube ich, so einen ganz guten Schnitt wohl gemacht hat mit seiner Weihnachtsscheune und insofern, warum nicht versuchen, ne? Ich finde es ja grundsätzlich auch super, dass man hier ein Angebot erhält. Castrop Rauxel muss ich gar nicht mit den Großen messen.
Überhaupt
also Castrop Rauxel muss was anbieten für die Menschen, die nicht so weit fahren wollen. Das darf klein und gemütlich sein. Und ich finde, wir können uns freuen auf eine spannende Adventszeit. Und naja, wo man dann zum Heiligabend Frühshoppen hingeht, das ist so eine etablierte Veranstaltung. Alle ziehen so ein ugly Shirt an und gehen morgens schon mal einen vorglühen. Und auch Silvester gibt's auch so ein Frühshoppen. Da muss man dann entscheiden, gehe ich jetzt zu Bubi oder gehe ich zu Frank Philipp hier zur Scheune? Da bin ich ganz gespannt. Das werden wir natürlich dann, wenn es soweit ist, auch verfolgen und gucken, wo ist eigentlich mehr los. Ich würde eigentlich allen Veranstaltern wünschen, sowohl der Stadt, dem Stadtmarketing und Frank Philipp, als auch Bubi Leuthold, dass sie ein gutes Programm bekommen, dass sie viele Gäste bekommen und dass die Leute dann einfach die Qual der Wahl haben in diesem Winter.
Auf jeden Fall. Wo ich meinen Glühwein trinke, ist mir egal. Hauptsache mit dir, Tobi.
Oh, Julia, das war schön. Danke.
Das waren die Hauptnachrichten, dann gehen wir jetzt in die Veranstaltung. Ich weiß nicht, ob ihr euch schon vom letzten Wochenende erholt habt, da war ja schon eine Menge los und das ist dieses Wochenende nicht anders. Auf dem Gelände der griechischen Gemeinde in Ickern findet an der Zechenstraße 2 von 8 bis 15 Uhr ein Flohmarkt statt. Dieses Projekt der Grünen Oase für alle wird vom Verein Heimat und Kultur Castrop-Rauxel organisiert. Wie sieht unsere Welt in 60 Jahren aus? Dieser Frage geht die Ausstellung Europa-Utopien künstlerisch nach und macht Ideen, Wünsche, Träume, Ängste, Visionen und Utopien von Castrop-Rauxler Schülerinnen und Schüler noch bis 31. Oktober in der Bürgerhausgalerie an der Leonhardstraße 6 sichtbar. Das geht jeweils von 10 bis 13 Uhr. Der Eintritt ist kostenlos. Am Sonntag gibt's auch wieder den Trödelmarkt an der Langen Straße von 11 bis 18 Uhr, diesmal mit Erntedankfest. Und wenn ihr dann schon mal da seid, zeitgleich hat die CDU da eine Kleidertauschparty organisiert, ebenfalls an der Langen Straße, an der Hausnummer 48. Das funktioniert ganz einfach, wenn ihr noch gut erhaltene Klamotten habt, die ihr nicht mehr anzieht, dann könnt ihr die einfach mitbringen und gegen andere Kleidung tauschen. Das ist ganz easy und macht total Spaß. Apropos Spaß, der ist auch bei der Comedy-Werkstatt am Sonntag um 20 Uhr in der Borghagener Straße 19 ganz wichtig. Da ist eine neue offene Bühne in Castrop-Rauxel. Hier können bekannte Comedians und Anfänger an ihren Texten und an ihren Witzen arbeiten und dazulernen. Interessierte Komikerinnen und Komiker können sich per Instagram an der Veranstaltung anmelden. Das war's für heute. Wenn euch der Podcast gefällt, dann bewertet uns doch gerne bei Apple Podcast oder bei Spotify. Das hilft uns ja immer. Übrigens war das jetzt erstmal meine letzte Sendung hier für den Podcast, denn ich bin ja Volontärin und als Volontärin, da wechselt man immer mal die Lokalredaktion. Ich war jetzt ein halbes Jahr in Castrop-Rauxel und es hat mir sehr, sehr gut gefallen. Leider ist meine Zeit jetzt hier vorbei. Ich wechsle jetzt nach Dortmund, aber vielleicht hören wir uns ja nochmal in einem anderen Podcast oder sehen uns bei einer schönen Castropper Veranstaltung. Ich verabschiede mich, bedanke mich fürs Zuhören und vor allem habt jetzt erstmal ein schönes Wochenende. Glück auf!